Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe noch eins vergessen. Die brauche ich dann doch noch. Alex hat letzte Woche angefangen, eine neue Predigtreihe über den Galaterbrief. Die, die da waren, erinnern sich sicherlich noch über das Evangelium, die gute Nachricht und ihre Fälschungen. Und heute ist natürlich dann so eine Art Fortsetzung. Wie könnte es anders sein? Es ist ja der gleiche Brief. Und heute gehen wir dort weiter. Heute und die ganze Predigtreihe, das sind nur 5 Predigten. Wir versuchen also im Eiltempo durch den Galaterbrief zu kommen. Einfach ausgewählte Themen daraus zu nehmen. Und das Ganze unter der Überschrift das ABC des Glaubens. Der Galaterbrief ist auch deshalb so relevant und wichtig, weil dieses Jahr feiern viele Christen weltweit so das Reformationsjahr. Luther, der Thesenanschlag in Wittenberg, das soll 1517 gewesen sein, jetzt haben wir 2017, da feiert man natürlich Reformation. Man feiert vor allen Dingen das, was gerade durch Luther Gott neue Erkenntnis geschenkt hat. Nämlich, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, zentral ist für unser christliches Leben. Und ich weiß, das ist hier wie Eulen nach Athen tragen, da gibt es schon viel, ihr kennt das. Aber gerade weil wir diese Wahrheiten so gut kennen, genau wie die Galater die Wahrheiten gut kannten, denn Paulus selbst hat sie ihnen verkündigt und Gemeinden gegründet, so sind auch wir in der Gefahr, verwirrt zu sein, wie Alex das letzte Woche sagte, weil Fälschungen schnell kommen, weil der Drang, die Neigung zu etwas doch etwas anderem, angepassten als das Evangelium, das scheint in uns Menschen wie drin zu sein. Das war damals bei den Galatern sehr früh in der Kirchengeschichte bereits so und das ist auch heute so. Das zeigt sich auch, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Es ist häufig, wie die Galater ihr Christsein verstanden haben. Und Gott hat offenbar keine Freude, wie wir letztes Mal gehört haben, an solch einer Vermischung, an solch einem Austausch des wahren Evangeliums. Und deswegen soll es heute weitergehen unter der Überschrift »Die gute Nachricht und ihre Kraft«. Und das ist mir deswegen lieb und teuer. Jetzt brauche ich dann die erste Folie mit dem Thema. Warte, sehe ich sogar. Sehr super. Es ist mir deswegen solch ein Liebesthema, das Evangelium und seine Kraft. Denn als ich mit ungefähr 20 Jahren Christ geworden bin, aus einem eher sehr atheistischen Umfeld, Dorf, Familie, ich hatte eigentlich keine Ahnung von christlichen Festen und von Jesus und von Gott. Und es war mir auch lange Zeit egal. Mit 20 bin ich Christ geworden und habe aufgesaugt, alles, was ich kriegen konnte. Ich musste ja so viel Neues dazulernen, was die meisten von euch schon als Kinder sozusagen mit der Muttermilch in der Gemeinde aufgenommen haben. Die ganzen Geschichten der Bibel kannte ich nicht. Ich habe viele Fragen gestellt, Predigten zugehört. Und in den Predigten kam es so häufig zum Schluss hin, zu dem Punkt, wo der Prediger dann sagte, aber das Ganze, was ich euch jetzt verkündigt habe, das dürfen wir nicht aus eigener Kraft machen, sondern aus Gottes Kraft. Und ich saß dort, ich weiß noch, wie ich sagte, ja, Amen. Aber wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Denn das will ich. Ich weiß, ich habe vieles probiert als junger Christ und das funktionierte irgendwie nicht. Ich brauchte offenbar mehr als Informationen über Gott. Ich brauchte mehr als Wissen, was Gott von mir will. Und mit der Zeit habe ich so viel gelesen innerhalb von 2-3 Jahren, dass ich nachher viel wusste und nicht noch mehr wissen musste. Das, was mir fehlte, war Kraft. Und ich weiß noch, wie ich dann zu einem Ältesten, der so gepredigt hat und am Schluss sagte, das machen wir aus Gottes Kraft und alle Amen. War eine sehr charismatische Gemeinde, dann Amen. Und danach bin ich zu ihm hin und sagte, du Günther, danke für die Predigt, das mit Gottes Kraft, das ist genau das, was ich will. Wie mache ich das? Und er war anscheinend, hat er diese Frage jetzt nicht so erwartet. Er kam kurz ins Schleudern und sagte dann, muss einfach Gott um Kraft bitten. Und das ist es. Ja? Und dann bin ich nach Hause und da habe ich Gott um Kraft gebeten. Es hat noch nicht so diesen durchschlagenden Effekt gehabt, muss ich gestehen. Und ich hatte das Gefühl, dass das zwar eine gute, richtige Aussage ist, aber irgendwie noch nicht die ganze. Auch heute, wenn wir im Galaterbrief von dieser Kraft des Evangeliums lesen, was Paulus dort den Galatern schreibt, ist es nicht die ganze Antwort auf die Frage, woher kommt die Kraft, wie kommt die Kraft Gottes in mein Leben hinein, in meinen Alltag? Und ich spreche hier nicht von einer Evangelisation, wo wir Großes vorbereiten und Großes erwarten und große Kraft brauchen. Ich spreche hier von dem Alltag. Das, was Steffi auch zum Beispiel erwähnte in ihrem Zeugnis. Ach da, jetzt muss ich gerade suchen, wo du bist. Als Steffi dann sagte, es geht auch um die ganz kleinen alltäglichen Dinge, wo wir mit dem Herrn unterwegs sind oder auch nicht mit dem Herrn unterwegs sind. Daher heute das Thema das Evangelium und seine Kraft. Ich möchte den Predigttext lesen aus Galater 2, die Verse 19 bis dann Galater 3, Vers 5, das sind 8 Verse. Galater 2, Vers 19, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben und von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst, wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt, oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Man merkt ja allein von der Wortwahl die Leidenschaftlichkeit Paulus, wie er ringt um seine geistlichen Kinder. An späterer Stelle sagt er, ich erleide sowas wie Geburtswehen, wenn ich an euch denke, an eure Situation, so um euch wieder überhaupt auf die Welt zu bringen. Er sagt an einer anderen Stelle im Galaterbrief auch, ich fürchte, dass ihr von der Gnade abgefallen seid. Ich glaube, wenn ich jemanden aus diesen galatischen Gemeinden, einen Christ kennenlernen würde, mich wird wahrscheinlich manches erst einmal recht beeindrucken. Der Eifer, den sie hatten für Jesus, für das Gesetz, für wirklich das tun, was in der Bibel steht. Das waren Bibelkenner, obwohl sie das ursprünglich nicht waren. Es waren ernsthafte Christen, die im Berufsleben standen. Es waren die, die sagten, hey, wir nehmen Gott und sein Wort ernst. Und deswegen wollen wir tun, was dort steht. Paulus ringt aber mit ihnen, weil die Motivation dahinter und das, worauf sie ihren Blick richteten, vom wahren Evangelium wegging. Und wie wir hier gelesen haben und gehört haben, geht es Paulus um Kraft. Er sagt ja in Vers 2 und Vers 5, wie wir diese Kraft überhaupt erlebt haben, wie die Galater diese Kraft erlebt haben. Ihr habt in der Kraft des Heiligen Geistes angefangen und jetzt wollt ihr in eurer Kraft weitermachen? Wenn ihr eine Bibelübersetzung habt, anders als die NGÜ, sagen wir Luther, Schlachter, dann könntet ihr dort sowas lesen wie, ihr habt im Geist begonnen und wollt jetzt im Fleisch vollenden. Im Fleisch heißt dort, das, was ich mitbringe, das, was ich tun kann. Und nochmal schnell zurück zu Vers 3. Diese Kraft, von der Paulus dort spricht, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, zeigt auch, dass der Start eines Lebens als Christ ein übernatürliches Ereignis ist. Klar sind wir da, klar hören wir treffen Entscheidungen, wir gehen irgendwo hin. Aber letztendlich, sagt Paulus hier, beginnen wir in der Kraft des Heiligen Geistes. Das muss kommen und Sie haben es erlebt. Und ich glaube, viele von uns heute Morgen haben das erlebt. Und das Anliegen von Paulus ist ganz offensichtlich, hey Galater-Christen, ihr habt gut angefangen, das heißt, in der Kraft des Heiligen Geistes, macht so weiter. Und dieser Text zeigt uns eine schöne Gegenüberstellung hier. Paulus zeigt auf der einen Seite, was alles zu tun hat mit aus Gottes Kraft zu leben und stellt das gegenüber, was es bedeutet, aus eigener Kraft zu leben. Und wenn ihr einen Notizzettel hinten mitgenommen habt, habt ihr das auch auf euren Zetteln nachher als Gliederung. Ich möchte gerne rückwärts gehen, so vom Ergebnis aus der Kraft Gottes Leben hin zu der Frage, wie geht das denn eigentlich? Was bedeutet das? Was mache ich dann anders? Und was mache ich konkret? Heute, morgen früh, in den nächsten Tagen. Daher gehen wir zurück von Vers 3, den schauen wir uns jetzt an, wo es um den Geist geht. Danach Vers 2, die gute Nachricht. Dann 2,21, die Gnade Gottes. Und am Schluss, viertens, der Glauben. Das Erste ist, was Paulus uns zeigt, ist, Kraft kommt daher, wo der Heilige Geist am Wirken ist. Auch das wieder Eulen nach Athen tragen, das kennen wir, das wissen wir. Aber einfach nochmal, damit wir den gleichen Boden haben, von dem wir ausgehen. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? Ich möchte nicht unterstellen, dass ihr heute Morgen unverständig seid. Aber ich kann sagen, dass ich erschreckt bin, auch jetzt in der Predigtvorbereitung, wie stark ich selber eher nicht mit dem Heiligen Geist im Alltag rechne oder ihn erlebe. Ob das jetzt Probleme oder der normale Alltag auf meiner Arbeit ist und ich erst Tage später realisiere, dass ich gar nicht mit dem Herrn unterwegs war während meiner Arbeit. Oder dass ich mit den Kindern auf eine Weise rede, die einfach nur sagt, hey, du weißt doch, was richtig ist, du hast es falsch gemacht, siehst du das ein, mach's richtig, mach's besser und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Das ist genau diese Dynamik, die ich denke, jeder von uns gut kennt. Die wie so eine Standardeinstellung, wie so eine dicke Spurrille, wo wir immer wieder reinkommen und da kommt man nicht wieder einfach so raus. Es braucht wie eine Anstrengung. Es braucht eine innerliche Erleuchtung, es braucht eine Gewohnheit, dass man anders über sein Leben denkt, dass man anders es führt, dass man woran das drauf schaut. Paulus sagt uns, das, was wir brauchen in unserem Leben, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich finde es wunderbar, dass ich weiß, dass wir hier in einer Gemeinde sind, wo wir das Wirken des Heiligen Geistes erwarten, schätzen, suchen, ein Verlangen danach haben, noch mehr davon zu erleben, dass Gottes mächtige Gegenwart unser Leben bestimmt. Nicht nur die Gottesdienste, nicht nur in Form von prophetischen Eindrücken oder Heilungen und Wunder, aber auch das haben die Galater erlebt, im normalen Alltag, sondern gerade in den kleinen alltäglichen Verhaltensweisen, wie wir mit dem Partner umgehen, mit Nachbarn, wie wir reagieren auf eine Nachricht, oh, du bist ernsthaft krank. Gestern hat meine Frau mit einer ehemaligen Nachbarin telefoniert und sie hat schon in ihrem Umfeld, Schwiegermutter, Freunde, Bekanntenkreis, sehr viel an Krankheiten erlebt. Sie ist selber Kinderärztin und gestern hat sie dann erwähnt, dass sie dann in die Ferien gingen. Sie brauchten endlich mal wieder Erholung und dann kam raus, dass sie Gebärmutterhalskrebs hat und operiert werden musste. Und das kann von heute auf morgen kommen. Die meisten von euch wissen das aus eigener Erfahrung. Bei den Jüngeren wird es irgendwann Erfahrung sein. Es wird kommen. Und dann brauchen wir Kraft. Wir brauchen nicht einfach Information. Wir brauchen den Heiligen Geist, Gottes Gegenwart, mitten in unserem Leben, erfahrbar. Die Frage hier ist, gut und schön, Paulus, wir brauchen den Heiligen Geist. Wie machen wir das? Gott bitten? Ja. Aber Paulus gibt uns noch mehr. Paulus zeigt uns, dass die Kraft des Heiligen Geistes mit der Kraft des Evangeliums eng verbunden ist. Und wo wir das trennen, verlieren wir die Kraft des Heiligen Geistes. Zweitens, die gute Nachricht. Hier kommt jetzt die Antwort darauf. Meine Frage, wenn ich den Text lese, ist, Paulus, wie und wo erlebe ich diese Kraft? Es ist ja gut und schön, wenn ich wüsste, dass drüben bei dem politischen Gemeindehaus jetzt gerade viel Kraft ist. Aber wenn ich nicht weiß, wo das ist, wo der Ort ist, dann kann ich nicht dorthin gehen. Dann hilft mir das nichts. Also, wo müssen wir hin, um Gottes mächtige Gegenwart zu erleben? Paulus sagt es in den zwei Versen zuvor. Galater 3, 1 bis 2. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Offenbar kann Paulus nicht glauben, dass sie weg sind von dieser Kraft und jetzt aus eigener Kraft weiterleben. Warum? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Nur mal Vers 1. Das gibt mir schon mal eine Antwort. Das zeigt mir nämlich, dass Paulus erwartet, dort, wo Christus Jesus als Gekreuzigter, als Auferstandener, als der im Alten Testament vorausgesagte Retter und Messias, als Gott selbst, vor Augen gemalt wird, wer er ist, was er getan hat, welche Bedeutungen und Auswirkungen das auf uns hat. Da erwartet Paulus, dass etwas Mächtiges passiert. Was? Dass der Heilige Geist kommt und sagt, wow, da wird Jesus verkündigt, ins Zentrum gestellt, hier wirke ich, hier handle ich. Ist nicht überraschend, denn Jesus selbst sagte ja im Johannesevangelium, dass der Heilige Geist kommen wird, um mich zu verherrlichen, um mich groß zu machen. Das heißt, wenn ich die Kraft des Heiligen Geistes erleben will, dann gehe ich dorthin, wo Christus mit aller Deutlichkeit vor Augen gemalt wird. Nicht nur, ah, Jesus, ja, Gottes Sohn, für unsere Sünden gestorben. So, jetzt können wir weitermachen. Jetzt kommt der spannende Teil, der praktische. Nein, Zeit nehmen dafür. Sich satt sehen, wie heute im Gebetskreis Rees sagte, an der Herrlichkeit Gottes. Wo geschieht es? Dort, wo wir uns mit dem Kreuz beschäftigen. Dort, wo wir Jesus, dem Gekreuzigten, begegnen, der lebt. Wie mache ich das? Augen zu, warten, hoffen, nicht kommt der Herr. Wir haben was viel Besseres. Wir haben schriftlich von Gott eine Sammlung von Büchern bekommen, die nicht da sind, damit wir wissen, was will er alles von uns, dass wir es machen, sondern was hat er für uns alles getan und was macht er für uns und was verspricht er uns noch zu tun, worauf wir vertrauen dürfen. Ihn kennenlernen, seine Herrlichkeit hier drin sehen. Paulus sagt, euch wurde Christus vor Augen gemalt. Und deswegen habt ihr angefangen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Ihr habt Wunder erlebt, Heilungen erlebt, sagt in Vers 4. Vers 2, lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Das ist ein zentraler Vers für heute Morgen. Wenn ihr vieles heute vergesst, ich hoffe, dass ihr diesen Vers 2 oder Vers 5 noch und die Aussage dahinter im Hinterkopf behaltet. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, als ihr Christ wurdet, weil ihr das Gesetz gehalten habt, so ungefähr, hauptsächlich die Richtung stimmt, oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Hier ist noch eine Schwierigkeit. Abhängig davon, welche Bibelübersetzung ihr lest, werdet ihr eine leicht andere Übersetzung haben. Ihr werdet vielleicht sowas lesen wie, habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört habt. Da sage ich mir, was heißt das, die Botschaft des Glaubens gehört? Ah ja, das Evangelium ist die Botschaft von dem christlichen Glauben, die habe ich gehört. Erlebt man da schon Gottes Kraft? Das ganze Kapitel, was Paulus nachher noch sagen wird, über Abraham, das Vorbild des Glaubens, weil er Gottes Verheißung vertraute, legt nahe. Paulus will nicht nur sagen, hey, ihr habt doch eine Predigt gehört und dann kam der Heilige Geist, sondern er will sagen, wie die NGÜ das auch, ich denke, richtig übersetzt, dass die galatischen Christen nicht nur eine Predigt gehört haben, sie haben sie im Glauben angenommen. Im Glauben etwas annehmen heißt aber auch, ich nehme etwas wie ein Geschenk an. Ich nehme etwas, was Gott getan hat und was jetzt für mich gilt, an. Die gute Nachricht ist etwas, was wie ein Marktschreier verkündet werden soll. Gott hat uns Errettung geschenkt. Gott hat in Christus sich klein gemacht. Er weiß, keiner von uns erfüllt das Gesetz. Meine Mutter ist Zeugin Jehovas. Zeugen Jehovas nehmen auch die Bibel sehr ernst. In vielerlei Hinsicht gibt es sehr viele Ähnlichkeiten zwischen galatischen Christen und auch Zeugen Jehovas. Klar gibt es auch deutliche Unterschiede. Dort, wo es ähnlich ist, ist, dass meine Mutter sagte, Gott erwartet ja gar nicht, dass wir vollkommen gehorsam sind. Das erwartet er ja. Das kann ja auch keiner. Aber er erwartet, dass wir uns alle Mühe geben. Problematisch ist das, weil in Galater 3, Vers 10 es heißt, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Vereinfacht ausgedrückt, wenn du dich auf den Weg begibst, ich halte die Gebote, dann ist der Maßstab, die Latte, über die wir springen müssen, alles zu halten, vollkommen zu halten und jederzeit. Das macht mich kaputt. Wenn das mein Maßstab ist, mit dem ich durchs Leben gehe, macht mich das kaputt. Ich werde nie so perfekt sein, wie Jesus es vorgelebt hat. Die gute Nachricht ist, wir müssen es nicht, denn Gott selbst kam in Jesus und hat unseren Platz eingenommen. Letzte Woche hat Alex versucht, eine kurze Zusammenfassung des Evangeliums zu geben. Auch ich möchte den Versuch wagen, immer in dem Wissen, das ist immer nur bruchstückhaft. Aber im Kern ist das Evangelium Jesus an unserer Stelle. Oder um es persönlich zu sagen, Jesus an meiner Stelle. Das lässt viele Fragen offen. Aber im Kern ist dieser Tausch, von dem Luther sprach, dieser doppelte Tausch, der Kern des Evangeliums. Jesus kam, um Mensch zu werden, um unseren Platz einzunehmen. Und ich weiß noch, wie ich in einer Predigt in Amerika saß und der Prediger sagte, das ist das Evangelium. Gott hat Jesus so behandelt, wie wir es verdient haben. Und ich dachte mir, ja, ist gut ausgedrückt, das kenne ich, ja, Amen, das glaube ich. Gott hat Jesus so behandelt, wie wir es verdient haben. Wie habe ich es verdient? Die Antwort ist das Kreuz. Denn Gott hat Jesus so behandelt, wie wir es verdient haben. Das muss man erstmal auch sacken lassen können. Aber dann sagte der Prediger etwas, was mich wirklich wie noch gestoßen hat. Denn er sagte, Gott hat Jesus so behandelt, wie wir es verdient haben, damit Gott uns so behandeln kann, wie Jesus es verdient hat. Und in dem Moment stellte ich mir das vor. Wie hat Jesus verdient, behandelt zu werden? Sicher nicht das Kreuz. Er ist der König der Könige. Mit Liebe von Gott überschüttet zu werden von seinem Vater. Ehre, Lobpreis. Das ist Jesus. Das hat er verdient. Und jetzt kommt Jesus, um mit uns den Platz zu tauschen. Ich saß dort in der Predigt und habe gedacht, das geht mir wie zu weit. Das ist zu gut, um wirklich wahr zu sein. Aber genau das ist dieser doppelte Tausch. Und Luther hat gerade auch solch einen Vers wie 2. Korinther 5, 21 benutzt, wo es heißt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das ist der erste Teil. Damit wir in Christus die Gerechtigkeit Gottes würden. Sehr theologisch heißt nichts anderes als, wenn Gott dich anschaut und du glaubst an Jesus, dann sieht er an und um dir Jesus, seinen Sohn. Welche Gefühle hat Gott wohl seinem Sohn gegenüber? Welche Freude hat Gott wohl an seinem Sohn? Welche Liebe spürt er? Welche Begeisterung? Und wenn ich dann sowas lese im Alten Testament, wie in Zephania 3, Vers 17, wo es heißt, dass Gott, der Herr, über seinen Held, und oder dort, wo wir von uns die Rede ist, als Gemeinde Gottes, in Liebe schweigt und mit Begeisterung ruft, denke ich mir, Gott, kann das sein, dass du so über mich denkst? Nein, es kann ja nicht sein, weil so wie ich lebe. Nein, schon, bin ich schon wieder auf dem Galaterweg. Die gute Nachricht ist, der Tausch ist da. Gott behandelt uns und sieht uns so, wie Jesus es verdient. Warum? Weil wir in Jesus sind. Das ist die gute Nachricht. Jesus an meiner Stelle. Und das hat viele Auswirkungen, wenn man sich das einfach mal genüsslich, Minuten, Stunden lang wie so ein Lutschbonbon im Mund zergehen lässt und in der Schrift forscht und schaut, was heißt das denn dann? dann ist plötzlich sind die Evangelien nicht einfach nur über Jesus und was er gemacht hat, gelehrt hat, geheilt hat. Wenn er unser Stellvertreter ist, dann sind das Geschichten auch über uns. Das hat Auswirkungen auf uns. Das heißt, die gute Nachricht vom Kreuz, die Botschaft, wurde vor Augen gemalt. Ich habe heute Morgen noch in meiner Bücherkiste ein Buch gesucht. Ich verkaufe das nicht, ich habe auch nichts davon, wenn ihr das lest oder kauft, aber ich möchte es kurz vorstellen. Eins von Tausenden von Büchern, John Stott, ein englischer Prediger, Pastor, einer der bekanntesten Theologen Englands des 20. Jahrhunderts, hat sein ganzes Leben lang diese Kreuzesbotschaft untersucht, studiert, weil es ihn faszinierte. Herausgekommen ist ein Klassiker auf Englisch, der seit einigen Jahren auf Deutsch übersetzt ist, heißt das Kreuz Zentrum des christlichen Lebens. Und ihr seht vielleicht hier, wie dick das ist. Da braucht man lange Ferien, um das Ganze zu lesen und zu genießen. Tief theologisch, relativ leicht verständlich. Jetzt könnte man sagen, ja, ich bin ja Christ geworden. Warum soll ich mich mit dem Kreuz so beschäftigen? Genau aus dem Grund, weil wir die Kraft Gottes in unserem Leben brauchen. Und die kommt, umso mehr wir eintauchen in die Tiefen dieser Kreuzesbotschaft. Denn, dass der Heilige Geist Kraft gibt, das wissen wir. Aber im Neuen Testament ist mehr die Rede davon, dass das Wort vom Kreuz eine Kraft ist für die, die gerettet werden. 1. Korinther 1,18. Das Wort vom Kreuz, und hier, auch hier sehen wir die Verbindung. Also, wir wissen jetzt, woher die Kraft kommt, der Heilige Geist. Wir wissen, wo der Ort ist, wo er wirkt, wo er gerne ist, wo er was macht. Das Kreuz, die Botschaft bei Jesus. Wie kriegen wir die Verknüpfung? Galater 2,21. Dort heißt es, ich weise Gottes Gnade also nicht zurück. Denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Auf welche Weise könnten die Galater die Gnade zurückweisen? Die Antwort ist hier. Wenn ich meinen Blick auf Gottes Gesetz, auf das, was er will, wie wir leben, richte, mit dem Ziel, ich tue das, damit Gott Freude an mir hat, damit ich Gottes Gunst in meinem Leben auch erwarten darf. Oder wenn wir sagen, ja, Jesus, die Errettung ist ein Geschenk, aber jetzt muss ich noch was wie abbezahlen, jetzt bin ich dran. Dann bin ich jetzt jemand, der Gott etwas gibt. Ja, Gott hat mir alles geschenkt, das ist riesig. Aber jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Es ist so wie dieser amerikanische Präsident, der fragte, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Du hast so viel geschenkt bekommen, so viel Privilegien, jetzt bist du dran. Jetzt wirst du in die Verantwortung genommen. Was kannst du geben? Es gibt eine Art des Gebens bei Gott als Christ, die Gott hasst. Apostelgeschichte 17,25, Paulus auf dem Areopag in Athen, auf dem großen Platz, sagt, Gott ist es, der allen Menschen Leben und Atem gegeben hat. Er lässt sich nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas bräuchte. Und Paulus sagt hier, hey, wenn ihr denkt, dass ihr eure Errettung im Nachhinein abbezahlen könnt, dann ist das ein Schlag ins Gesicht gegenüber einem gnädigen, schenkenden Gott, der derjenige sein will, dem man die Ehre gibt. Man nimmt Gott etwas weg. Und Paulus möchte, dass wir erleben, das ist reines Geschenk, dass wir Christ wurden. Und es ist ein reines Geschenk, wie wir als Christ leben. Es ist Gnade. Und deswegen darf und kann unser Gehorsam nie ein Mittel sein, um Gottes Gunst wieder irgendwie zu bekommen oder wiederherzustellen. Ich weiß, einige Male, wie lange ist das jetzt? Ja, ich denke, in jedem Leben von euch gibt es da so hartnäckige Sünden, Dinge, von denen ihr wisst, die sollte ich nicht tun, Gott hat keine Freude dran. Es passiert immer wieder. Es ist so, als wenn ich wieder nicht rauskomme. Und ich weiß noch, wie ich an manchen Punkten, wo ich wusste, jetzt habe ich gesündigt und ja, ich kann doch jetzt nicht wieder sagen, Gott, es tut mir leid. Das habe ich tausende Male gesagt. Dass ich wie das Gefühl hatte, ich müsste doch jetzt erst einmal Gott zeigen und beweisen, dass ich es ernst meine, indem ich jetzt wirklich meine stille Zeit wieder ernster nehme. Es liegt sicherlich daran, dass ich das nicht ernst genommen habe. Und jetzt tue ich was für meine Familie? Und das dahinter steht der Gedanke, ich muss jetzt doch erstmal was tun, um mich wieder in eine Position zu bringen, dass Gott irgendwie auf mich hören könnte. Was auch nicht falsch ist, aber das, was Gott will, ist zu sagen, ich hab's verbockt. Ich komme mit leeren Händen zu einem Gott, von dem ich weiß, du bist ein Gott, der gerne schenkt. Hebräer 11,6 sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er existiert und dass er ein Belohner ist. Wenn du mit Gott sprichst, glaubst du, dass er mehr als bereit ist, dich zu belohnen und zu beschenken? Ich häufig nicht. Und deswegen brauche ich diese Texte aus Gottes Wort, damit Gott wieder meinen Kopf und mein Herz und meine Motivation wieder so irgendwie in die richtige Spur bringt. Es geht mit der Zeit ringer, aber ich kämpfe immer noch damit. Aber es ist Gnade und diese Gnade kommt zu uns als letztes durch Glauben. Wunderbar, wie Paulus das ausdrückt in Vers 2,20. Nicht mehr bin ich es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben hier lebe oder habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus spricht dort von sich und seiner Erfahrung, von seiner Lebenseinstellung, damit die Galater das nochmals hören und hoffentlich mit auf diesen Weg gehen. Paulus möchte, dass sie verstehen, hey, wir sind als Christen so eng mit Gott verbunden, mit Jesus verbunden, dass Jesus durch seinen Geist in uns drin lebt. Und das Leben, ganz praktisch, dass der Alltag, was ich jetzt in diesem irdischen Leben noch habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Im Gegensatz zum Tun des Gesetzes. Ich lebe im Glauben an das, was Gott getan hat und welche Auswirkungen das für mich hat. Und das erklärt auch noch besser, wie diese Dynamik funktioniert, von der wir vorhin schon gehört haben. Ich möchte nur noch kurz zurückgehen zu diesem Vers 2, Galater 3, Vers 2. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr Gesetz gehalten habt, oder habt ihr ihn empfangen, weil ihr der Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Dieser Unterschied macht einen Unterschied zwischen aus Gottes Gnade leben, überhaupt als Christ leben und schon nicht mehr christlich sein. Denn Paulus hat diese Sorge. Schnallen es die Galater. Wie seid ihr so unverständlich? Begreift doch. Wer hat euch verhext, verzaubert? So weit geht er hier zu sagen. Ich fürchte, dass ihr aus der Gnade gefallen seid. Das ist nicht mein Gedanke, warum ich euch predige. Ich glaube nicht, dass wir aus der Gnade gefallen sind. Aber die Tendenzen dieses Weges, ich glaube, die kennen wir gut. Praktisch könnte man das, oder habe ich versucht, das so zusammenzufassen, wie ihr hier auf der Folie seht. Und draußen habe ich so kleine Handzettel ausgedruckt. Ich bitte um Entschuldigung, dass die für manche wahrscheinlich etwas zu klein geraten sind. Aber draußen auf den Tischen könnte, wer möchte, sich so ein Handzettel mitnehmen als Gedankenstütze. Wenn ich überlege, was bedeutet das jetzt ganz konkret? Was mache ich hier, während ich predige, bevor ich predige, wenn ich nach Hause gehe, wenn ich merke, dass ich krank werde? Was mache ich dann anders, ganz konkret, um aus der Kraft Gottes zu leben? Und das sind die sechs Dinge, die mir da durch den Kopf gehen. Das sind nicht einzelne Teile und Schritte, das sind Facetten eines Ganzen. Das erste, bekenne, dass du Hilfe brauchst. Gestern wollte meine kleine Tochter kurz vorm Znacht durch die Hauseingangstür, die ist recht schwer, geht automatisch zu. Ich hatte sie so aufgelassen, dass sie die Tür einfach aufdrücken kann, aber sie hatte ihr Velo. Sie wollte es reinstellen. Und ich war dann schon oben im ersten Stock und Salome hörte ich dann rufen, Papi, Papi, hilf mir, bitte hilf mir. Ich sage, ja, die Tür ist offen, komm rein. Papi, hilf mir, hilf mir. Sie rief die ganze Zeit, hilf mir. Und da hatte ich die Predigt schon vorbereitet. Auf dem Weg nach unten dachte ich, das ist so cool, dass sie, für sie ist es selbstverständlich, Papi, halt mir die Tür auf, hilf mir. Spätestens, wenn sie dann irgendwie so 10 ist oder Teenager oder Erwachsener, dann rufen wir nicht mehr, Hilfe, hallo, kann mir jemand helfen? Wo muss ich lang? Kann mir jemand helfen? Machen wir nicht mehr. Ist peinlich. Außerdem möchte ich gerne derjenige sein, der anderen hilft. Ich möchte derjenige sein, der andere hört, wie sie Hilfe rufen. Dann komme ich und kann helfen. Aber selber zu sagen, oh, ich brauche Hilfe. Ich brauche wirklich Hilfe. Das ist sehr demütigend. Daran scheitert es manchmal. Zu sagen, eigentlich brauche ich keine Hilfe, aber ich gehe so durch mein Leben und jetzt bräuchte ich vielleicht noch so als i-Tüpfelchen die Kraft des Heiligen Geistes. Bitte, Herr, mach doch was. Nein, es fängt an mit, bekenne, dass du Hilfe brauchst. Wie Jesus sagte, selig sind die geistlich Armen, Bettelarmen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und wenn wir Gott bekannt haben, dass wir Hilfe brauchen, bitte Gott um Hilfe. Wie die Psalmisten es getan haben. Herr, rette mich, antworte mir, verschaffe mir Recht. Herr, mach was, ich weiß noch nicht mal was. Bitte Gott um Hilfe. Das ehrt Gott, weil ich sage, ich kann das nicht. Aber ich glaube, du bist ein Belohner für die, die dich suchen. Und ich traue dir das zu, Herr. Und ich möchte ersehen, wie du jetzt handelst und wirkst. Bekenne, dass du Hilfe brauchst. Bitte Gott um Hilfe und beschäftige dich mit dem Kreuz. Beschäftige dich damit, weil durch dieses Kreuz, durch die Botschaft, dieses Einssein mit Jesus, verstehen wir erst, auf welchem Siegesboden wir eigentlich stehen. Und manchmal brauchen wir das. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt so daneben gehauen, ich habe so stark gesündigt, das hat so vieles kaputt gemacht in der Beziehung zu anderen Menschen oder zu Gott. Ja, wie könnte ich jetzt einfach um Entschuldigung bitten? Dann muss ich die Kreuzesbotschaft haben. Ich kann nicht nur sagen, Herr, hilf mir irgendwie. Ich kann sagen, Herr, ich gehe jetzt dorthin, wo ich weiß, ich bekomme Hilfe. Was sagt das Kreuz eigentlich über mich? Das Kreuz sagt, dass du meine Sünde, für die ich jetzt langsam beginne, ernster zu nehmen, schon längst sehr, sehr ernst genommen hast. Wie Alex letzte Woche sagte, wir sind durch das Kreuz, zeigt es uns, dass wir viel schlimmer dran sind, als wir gemeint haben. Gleichzeitig hat Gott das alles unternommen, um uns zu zeigen, dass er uns viel, viel mehr liebt, als wir das meinten. Und wenn ich das realisiere und Gott um Hilfe gebeten habe, an diesem Kreuz wieder mal bin und den Auferstandenen weiß, ich weiß, er ist mir vorausgegangen, einen Platz frei zu halten. Halleluja, mein Platz ist schon längst im Himmel. Ich muss keine Angst haben. Dann kann ich sagen, Herr, es tut mir leid. Und die Verheißungen, die Gott gegeben hat, die Zusagen, die geben Kraft. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und da kommt diese Verheißung und die Aufforderung an mich, glaube ich das dem Herrn? Glaube ich das? Und dort, wo ich mich damit beschäftige, kommt der Heilige Geist und sagt, ja, ich bestätige es dir von innen. Und da kommt Kraft in den Alltag rein. Das mag nach außen vielleicht gar nicht riesig und spektakulär aussehen, aber für einen selbst kann das in vielen Situationen enormen Unterschied machen. Und wenn es nur dazu führt, dass ich nicht hoffnungslos bin und meine Arbeit hinwerfe, Familie verlasse oder meinen Job einfach an den Nagel hänge oder denke, ja, ich bin jetzt eh krank, jetzt lebe ich einfach so, wie ich das will und ist mir doch alles egal. Alles egal. Das, was wir brauchen, ist frischer Glaube. Und der kommt aus diesen Zusagen. Dafür brauchen wir Gottes Wort. Beschäftige dich mit dem Kreuz, glaube Gottes Verheißungen und dann gehe Glaubensschritte. Schließlich gib Gott dann die Ehre. Wenn ich predige und ich fühle mich wieder, hey, wer bin ich eigentlich? Und was in der Familie wieder passiert ist, warum stehe ich überhaupt? Jedes Mal, kein Scherz, jedes Mal kurz vor der Predigt denke ich mir, ich sollte das einfach alles hinschmeißen. Wer bin ich denn schon? Und was bringt das denn alles? Und dann sitze ich dort hinten, wir beten und der Herr erinnert mich an Jesaja 55, Vers 11, eine Verheißung, dass Gott wie Regen auf Felder fällt und es dann sprießt, so auch Gottes Wort ist, denn es wird ausrichten, was er damit möchte. Gott wird mit seinem Wort ausrichten, was er will. Er wird Frucht bringen. Und dann kann ich wie mich zurücknehmen und sagen, Herr, es hängt ja gar nicht von mir ab. Ich erwarte, dass du dein Wort segnen wirst. Oder es kommt die Nachricht, du hast Krebs. Und plötzlich fällt vieles, was in einem Leben wichtig geworden ist, einfach flach, ist unwichtig geworden. Die Hoffnung, geheilt zu werden, ist da. Aber so sicher kann man sich ja auch nicht sein. Und dann zu wissen, auch wenn die Kräfte immer mehr nachlassen, dass es Verheißungen gibt, wie zum Beispiel Philipper 1, Vers 6, der das gute Werk bei euch angefangen hat. Er wird es vollenden. Er macht es, wenn ich schon nicht mehr kann und mag. Und zu wissen, Herr, ich kann mich einfach in deine Hand fallen lassen. Das ist nicht ein Zurückschauen irgendwohin, das ist ein zu Gott nach vorne schauen. Was machst du jetzt in den nächsten 5 Minuten? Und was machst du in Zukunft? Ja, ich habe Hoffnung, dass Heilung passiert. Aber was ist, wenn nicht? Und dadurch sind wir gegangen. Meine verstorbene Frau und ich sind durch diese Zeiten gegangen. Philipper 1, Vers 6 war eine Verheißung, auf die wir uns geklammert haben. Und das steht nachher auf ihrem Grabstein, Philipper 1, Vers 21, Christus ist mein Leben. Und darum ist Sterben für mich ein Gewinn. Krasse Aussage. Und jedes Mal, wenn ich an dem Grab von Claudia stehe und diesen Spruch lese, frage ich mich, könnte ich das in der Situation? Aber ich durfte dabei sein, wie der Heilige Geist meiner damaligen Frau die Kraft gab, bis zum Schluss zu glauben, Jesus ist besser selbst als das Leben. Und von daher, wenn ich sterben sollte, was ich eigentlich nicht will, aber eigentlich will ich es auch, denn dann bin ich bei Jesus. So wichtig und kostbar ist er mir. Ich kann nicht sagen, dass ich schon an dem Punkt bin, wo ich das vollen Herzens glauben kann. Aber ich will und werde erwarten, dass, wenn es wirklich nötig sein wird, der Heilige Geist mir die Kraft geben wird, diese Verheißung zu glauben. Ich möchte euch einen Ausschnitt zum Abschluss zeigen, ein Video. Ich sage noch schnell was dazu. Für mich eine der besten Illustrationen, was es bedeutet, aus Gottes Kraft, aufgrund seiner Verheißungen, die wir in seinem Buch finden, einen verrückten Glaubensschritt zu wagen. Es kommt aus dem Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Mag jetzt vielleicht überraschend klingen, aber es ist wirklich eine tolle Stelle. Der Hintergrund ganz kurz ist, der Vater von Indiana Jones hat 40 Jahre seines Lebens den Heiligen Gral gesucht. Den Becher, den Jesus beim Abendmahl weitergegeben hat. Von dem, so heißt es in dem Film, den hat man benutzt, um bei der Kreuzigung das Blut Jesu aufzufangen. Und jetzt hat er offenbar heilende, lebensverlängernde Wirkung, wenn man daraus trinkt. Aber er ist natürlich verschollen. Der Vater von Indiana Jones, einem Schatzsucher, Archäologen, forscht 40 Jahre, macht Notizen, ist in Bibliotheken, füllt ein Buch, sein Notizbuch. Und jetzt hat Indiana Jones zusammen mit seinem Vater und den Nazis, den Gegnern, stehen die kurz vor diesem Heiligen Gral. Man muss nur noch 3 Tests schaffen. Das ist alles so christlich ummantelt. Und der 3. Test, um den geht es mir. Und den schauen wir uns jetzt kurz an.
Der Pfad Gottes. Allein beim Sprung vom Kopf des Löwen wird er sich als würdig erweisen. Völlig unmöglich. Das kann doch niemand schaffen.
Indy! Indy, du musst dich beeilen!
Bitte beeil dich!
Das ist ein Sprung des Glaubens. Oh Gott.
Du musst glauben, mein Junge. Glaube ganz fest.
Thank you.
Ich liebe diese Stelle. Ich habe die vor vielleicht 15 Jahren das erste Mal gesehen oder vor 20 Jahren. Aber wenn es um Glaubensschritte geht, auf Gottes Verheißungen vertrauen und Sachen machen, die unmöglich erscheinen. Es kommt mir jedes Mal in den Sinn, deswegen dachte ich, ich muss euch diesen Ausschnitt mitbringen. Auch wenn ich eigentlich nicht gerne in der Predigt einen Kinofilm oder so zeigen möchte. Aber genau das, was diesem Indiana Jones passiert. Er muss irgendwie auf die andere Seite, das Leben seines Vaters steht auf dem Spiel. Er hat die Aufzeichnungen, in denen steht, er muss einen Glaubensschritt machen. Er sieht etwas, es scheint unmöglich. Aber Glauben heißt nicht einfach, irgendwas sich einzureden, sondern der Weg war die ganze Zeit da. Es war vorbereitet. Er musste nur noch auf den Weg, den Gott vorbereitet hat, wandeln. Der Pfad Gottes, wie er dort genannt wird, um zum Ziel zu kommen. Aber er konnte es nicht sehen. Seine ganze Erfahrung, sein Wissen, seine Wahrnehmung sprach dagegen. Mache ich das aus meiner Kraft, was ich weiß, was ich kann, was ich mir zutraue? Oder vertraue ich darauf, wie Abraham, dass wenn Gott sagt, du wirst noch ein Kind bekommen und ich bin 99, dass Abraham sagt, das ist unmöglich. Aber Herr, ich vertraue dir mehr, als dass ich meinen Erfahrungen und meiner Kraft vertraue. Und deswegen bitte ich euch, dass ihr eure Bibel lest mit dieser Brille. Was zeigt sie mir über Jesus? Welche Verheißungen hat er mir erkauft? Denn alle Verheißungen gehören jetzt Jesus. 2. Korinther 1, Vers 20 sagt, alle Verheißungen sind Ja und Amen in Jesus. Und deswegen dürfen wir in Jesus allen Segen erwarten, den Gott bereit ist zu geben. Bekenne, dass du Hilfe brauchst. Bitte Gott um Hilfe. Beschäftige dich mit dem Kreuz von Jesus. Glaube seinen Verheißungen, dann geh auf den Weg. Freu dich daran, dass er trägt und was du darauf erlebst und gib Gott dafür die Ehre. Und dann machen wir das, was Paulus hier im Galater 2 ja sagte, das ist jetzt auf uns übertragen. Lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der dir seine Liebe erwiesen und sich selbst für dich hingegeben hat. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du durch dein Wort uns gezeigt hast, was du uns alles erkauft hast. Danke, dass du an meine Stelle getreten bist und an die Stelle von vielen von uns heute Morgen. Ich bitte dich, Herr, dass du durch deinen Geist, durch das, was wir heute auch gehört haben aus deinem Wort über das Kreuz, es schenkst, dass die von uns heute Morgen, die noch nicht ihr Vertrauen wirklich in dich gesetzt haben, die immer noch unterwegs sind durch ihr Tun von Regeln, dir zu gefallen, dass du sie dort wegholst und die Freiheit, die Gnade und Liebe erleben lässt, die es mit sich bringt, wenn wir realisieren, Herr, du hast alles für uns vollbracht und getan. Und du möchtest auch jetzt weiterhin in Alltag uns Dinge geben, Gnade schenken, die wir brauchen. Du hast Verheißungen gegeben, zum Teil riesige Verheißungen, dass wenn du, Vater, deinen eigenen Sohn nicht verschont hast, sondern hast ihn für uns alle hingegeben, dann wirst du uns mit ihm auch alles andere schenken. Bitte hilf, Herr, dass wir das im Alltag glauben können. Dass wir wie dieser Schauspieler in dem Film über diesen Weg gehen können und erleben können, Herr, dass dein Wort wirklich trägt. Und dass es uns begeistert macht über dich, ins Staunen versetzt und dass wir dir dafür die Ehre geben. Und erleben, Herr, dass deine Kraft in uns hineinkommt. Amen.